Wir haben eine Fashion Creation App, die auf KI basiert und bei der wir durch die Eingabe von Prompts oder von Bildern tatsächlich von dieser KI Style-Vorschläge erstellt bekommen. Kann man sich vorstellen, wie so eine Art ChatGPT für Mode. Wenn sie uns ihre Körpermaße übermittelt, dann kann sie auch einen Avatar von sich selbst erstellen lassen und wir können eine 3D-Anprobe der Kundin, also quasi wie so eine 3D-Umkleidekabine mit unseren Kleidungsstücken dann bei der Kundin durchführen.
Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Ute Holtmann, ich vertrete heute die Caro. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen aus dem Handel über alles, was den Handel so beschäftigt. Heute ist Jessica Külper zu Gast. Sie ist Head of Consulting and Innovations bei Bonprix. Bonprix kennt man natürlich, aber ich möchte trotzdem mit ein paar Fakten zum Unternehmen beginnen. Das Unternehmen wurde 1986 in Hamburg gegründet und ist heute als Fashion-Anbieter wirklich international aktiv. Diese vielen Länder, in denen Bonprix aktiv ist, zähle ich jetzt nicht auf, aber ich weiß, dass vom Headquarter in Hamburg aus das ganze Unternehmen geleitet wird. Leidenschaft für Mode ist sozusagen die Motivation des Unternehmens und es gibt ein Versprechen, das ich auf der Webseite gelesen habe, nämlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bonprix gehört zur Otto Group und beschäftigt rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umsatz ist roundabout 1,5 Milliarden Euro. In Deutschland gehört Bonprix zu den Top 15 Online-Shops. Das, denke ich, soll aber erstmal reichen, denn den Rest wird uns gleich Jessica erzählen. Wie immer an dieser Stelle aber noch ein großes Dankeschön an unseren Supporter des Monats, Offerista, Ihr Partner für digitales Retail-Marketing. Die Offerista Group hilft Händlern und Marken, ihre Zielgruppen nachhaltig über digitale Kanäle zu erreichen. Mit innovativen Lösungen wie Prospektportalen, digitalen Flyern und Online-Werbung steigert Offerista Reichweite und Umsatz. So, und jetzt, Jessica, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke, Ute, vielen Dank. Ich freue mich total, hier heute dabei zu sein.
Erzähl uns doch einmal, was macht Bonprix eigentlich und wofür steht ihr?
Ja, du hast ja eben schon erzählt, wir sind ein Modeunternehmen, also ein Anbieter für Bekleidung, aber auch Schuhe und Accessoires könnt ihr bei uns finden. Und zwar für Damen, für Herren, für Kinder, aber auch Heimtextilien und Wohnaccessoires. Also bei uns wird die ganze Familie und das Haus eingekleidet. Aber der Fokus liegt bei uns ganz klar auf der Damenbekleidung. Dabei steht Bonprix für modische Produkte, für qualitativ hochwertige Produkte, zu, wie du gesagt hast, zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, also zu erschwinglichen Preisen für die Kunden. Ganz wichtig ist uns auch immer das Thema Größenvielfalt, da wir neben Normalgrößen auch Rand- und Sondergrößen anbieten und dadurch dann für lange Kundinnen, für kurze Kundinnen und Plus-Size- und Small-Size-Kundinnen. Also zusammengefasst ist die Bonprix-Zielgruppe tatsächlich die modebewusste Kundin, die eben, wie wir schon gesagt haben, Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt.
Mit welchen Modegeschäften würdet ihr euch vergleichen?
Mit dem Fokus, den ich gerade beschrieben habe, modebewusst, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, da vergleichen wir uns immer gern mit H&M und mit C&A und da schieben wir auch hin, wenn wir den direkten Wettbewerb suchen.
Okay, dann haben wir das schon mal sehr schön eingeordnet. Jetzt zu dir, liebe Jessica, was ist denn deine Aufgabe bei Bonprix?
Bei Bonprix bin ich Head of Consulting and Innovations und damit bin ich verantwortlich für hausübergreifende Projekte. Also ich führe ein Team von Beratern und Beraterinnen und diese Berater und Beraterinnen, die arbeiten jeweils sehr, sehr eng mit verschiedenen Abteilungen im Haus zusammen und entwickeln zusammen mit den operativen Abteilungen für ganz komplexe Fragestellungen und komplexe Herausforderungen dann gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen und tatsächlich Antworten auf diese Fragen. Und das ist, man verstehen eigentlich wie ein klassisches Inhouse-Consulting, aber tatsächlich dann auch nur eigentlich, weil das Wörtchen Innovations sich ja noch verbirgt in dem Titel unserer Abteilung. Und Innovations darum, weil wir als Innovatoren auch immer darauf achten, dass wir nicht nur so kleine Schröppchen drehen und ein bisschen die Prozesse verbessern, sondern dass wir tatsächlich innovative Lösungen in Betracht ziehen und schauen, ob es eine innovative Technologie gibt, einen innovativen Prozess oder auch innovative Arbeitsweisen, die dann die Fragestellung tatsächlich richtig nach vorne bringen, beziehungsweise uns das Unternehmen und die Prozesse richtig weiter nach vorne bringen und nicht nur eben so ein kleines bisschen.
Das hört sich ziemlich spannend an. Kannst du uns mal so Beispielprojekte nennen, die du schon durchgeführt hast? Und vielleicht noch einmal, wie ist das intern aufgehangen?
Intern aufgehangen sind wir also organisatorisch im Einkauf von Bonprix. Und fast alle unsere Projekte haben tatsächlich auch einen starken Bezug zum Einkauf oder werden zumindest aus dem Einkauf heraus getrieben. Und inhaltlich sind wir auf zwei thematischen Ebenen unterwegs. Auf der einen Seite kümmern wir uns gemeinsam mit den operativen Produktverantwortlichen darum, dass wir unser Produkt mit all seinen vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten so super toll machen, dass wir im heutigen, aber auch im zukünftigen Wettbewerb damit noch gut bestehen bleiben können. Na, wenn man so Ausgestaltungsmöglichkeiten vom Produkt hat, da denkt man an Nachhaltigkeit, an Themen wie Qualität, Passform, wie modisch soll so ein Produkt sein und so weiter und so fort. Und das gestalten wir aus, damit das Produkt eben immer gut im Wettbewerb bestehen kann. Und unsere zweite inhaltliche Ebene, also unser zweites großes Thema, um das wir uns kümmern, ist auch eines meiner Herzensthemen, die digitale Produktentwicklung.
Da würde ich gerne auch noch mal tiefer einsteigen, Jessica. Digitale Produktentwicklung. Eure Vision ist ja digitale End-to-End-Produktentwicklung. Welche Schritte der Wertschöpfungskette umfasst End-to-End?
Also in unserer Vision von einer digitalen End-to-End-Produktentwicklung umfasst die Digitalisierung die Schritte von der allerersten Produktidee, also quasi von der Inspirationsphase, über verschiedene Schritte, über die technische Produktentwicklung beispielsweise, nachher bis hin zur Vermarktung des Styles oder der Produkte an unseren Touchpoints. Das ist das, was wir als End-to-End bezeichnen.
Lass uns die Schritte doch mal so ein bisschen durchgehen. Das ist ja sehr interessant. Ich würde anfangen mit Inspiration oder Inspiration, je nachdem, wie ihr es nennt.
Ja, je nachdem, welche Sprache wir gerade sprechen. Aber ja, Inspiration. Inspiriert werden muss bei uns vor allem unser Produktmanagement. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die das Produkt entwerfen. Und dafür haben wir mittlerweile ein Tool entwickelt, eine App, der wir auch einen ganz fancy Namen gegeben haben, Bonprix Fashion Creation App, ne, kann man auch auf Deutsch sagen, klingt aber viel cooler auf Englisch. Das ganze Ding ist KI-basiert. Das heißt, wir haben eine Fashion Creation App, die auf KI basiert und bei der wir durch die Eingabe von Prompts oder von Bildern tatsächlich von dieser KI Style-Vorschläge erstellt bekommen. Kann man sich vorstellen, wie so eine Art ChatGPT für Mode. Wir prompten, was wir uns ungefähr vorstellen und sagen beispielsweise, wir wollen eine Strickjacke, ne, jetzt dem Wetter angemessen, wir wollen eine Strickjacke in hellen Farben, die soll gerade geschnitten sein und weil wir hier bei Bonprix in Hamburg sind, soll sie auch gerne noch eine maritime Anmutung bekommen und das prompten wir alles rein in dieses Tool und bekommen von der KI ganz viele Vorschläge in Bildform, wie so ein Style aussehen könnte. Also es werden uns Bilder angezeigt. Und da kann ich mich dann als Produktmanagerin schon mal toll inspirieren lassen. Und vorher musste ich gegebenenfalls für diese Inspirationsphase auf die Straße raus, ins Flugzeug steigen, in tolle Modestädte reisen. Es macht immer noch Spaß, ne? Aber das muss ich jetzt viel weniger tun. Ich muss nicht mehr in die Stores für jede Inspiration. Ich muss nicht mehr stundenlang im Web rumsurfen, um zu wissen, wie so eine maritime Strickjacke dann aussehen könnte, sondern ich kann mir wirklich durch diese App in Sekundenschnelle auf Knopfdruck zielgerichtet ganz, ganz tolle Vorschläge dann auch erstellen lassen für Produkte.
Das hört sich sehr überzeugend an. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mal cool ist, eine Reise nach Mailand oder New York zu machen, aber ja. Das ist natürlich echte Prozessoptimierung hier, ne?
Genau, das eine schließt das andere ja auch nicht aus.
Ja. Genau.
Muss ja auch vorher schon wissen, dass ich eine maritime Strickjacke haben will, weil ich irgendwo in Amsterdam gesehen habe, dass das gerade der neueste Trend ist. Ne? Aber das es ergänzt sich halt dann auch.
Ja, das verstehe ich. Es geht weiter. Editing, Duplicate Detection. Welche Tools werden hier für was genau eingesetzt, Jessica?
Genau, Editing und Duplicate Detection sind dann die nächsten Schritte im Prozess. Wenn ich mir durch die KI einen tollen Produktvorschlag habe erstellen lassen und mir den ausgesucht habe und sage, ja, das geht schon total in die richtige Richtung. Ungefähr so soll mein Style aussehen. Habe ich dann ein Editing-Tool, das ist ein Bearbeitungstool. Und in diesem Bearbeitungstool kann ich dann quasi das Feintuning der Styles übernehmen. Da kann ich beispielsweise bei dieser Strickjacke, zu der wir uns jetzt haben inspirieren lassen, kann ich die Knopfleiste nochmal anpassen. Das mache ich per Mausklick oder auch per Prompt. Und ich kann auch sagen, dass das Streifenmuster auf der Strickjacke, der Streifen, der ist mir noch nicht breit genug oder der ist mir noch nicht blau genug oder der ist mir noch zu grün. Und dann kann ich da tatsächlich nochmal ändern, wie dieser Style dann tatsächlich auch aussehen soll. Und zwar so lange, bis dann das Produkt wirklich der eigenen Produktidee und der eigenen Designidee entspricht. Das ist das Editing-Tool. Im nächsten Schritt kommt dann die Duplicate-Detection. Auch wieder so ein schönes Wort. Auch wieder KI übrigens. Das ist ein Tool, mit dem ich herausfinden kann, ob wir ein Style, der diesem Style sehr, sehr ähnlich sieht, bereits schon im Sortiment haben. Und die KI, das läuft über Bilderkennung, die scannt also quasi unser bestehendes Angebot bei Bonprix und schaut, ob wir irgendwo einen Style-Zwilling haben im Sortiment. Und jetzt könnte man denken, dann guckt doch selber, ihr könnt doch selber bei euch im Shop gucken oder bei euch in den Unterlagen oder bei euch in den Systemen, ob ihr so ein ähnliches Produkt schon habt. Bei Bonprix haben wir aber mehrere 10.000 Artikel im Sortiment. Das heißt, so ein Abgleich dauert auch wieder länger. Natürlich können wir das auch machen, aber wir können das auch wieder über Knopfdruck durch KI erledigen lassen und haben dann viel schneller wirklich auch eine qualifizierte Auskunft, welche Styles gegebenenfalls Doppelungen sind. Und wenn das dann wirklich zu ähnlich ist, ein Style, dann müssen wir überlegen, ob wir den wirklich machen oder ob wir den nicht doch im Sortiment oder aus dem Sortiment rauslassen. Oder wir passen den einfach nochmal so an, den neuen Style, oder ändern ihn nochmal so ab, dass es dann nicht zu ähnlich ist zu dem Style, den wir schon im Sortiment haben.
Und kommt jetzt das Learning Collection Tool? Das ist ja ziemlich durch die Medien gegangen, das habe ich gelesen.
Ja, genau. Das Learning Collection Tool von Bonprix ist auch wieder ein KI-Tool. Und damit machen wir eine Art artikelspezifische Erfolgsanalyse. Das machen wir, indem wir historische Daten von vergleichbaren Artikeln uns anschauen und auf Muster überprüfen. Ich versuche das mal ganz einfach zu erklären mit unserer maritim angehauchten Strickjacke. Wenn wir solche Strickjacken schon in der Vergangenheit auch mal im Dezember auf den Markt gebracht haben, wie wir das jetzt vorhaben, in einer hellen Farbe, mit breiten Blockstreifen, und das lief in der Vergangenheit auch gut, dann wird dieser neue Cardigan, den wir uns jetzt überlegt haben und den wir jetzt auf den Markt bringen wollen, dann wahrscheinlich auch wieder eine gute Prognose bekommen, weil das Tool ausgewertet hat aus der Vergangenheit heraus, dass bestimmte Kombination von Artikelattributen eine erfolgreiche Kombination ist. Ich habe das jetzt so vereinfacht erklärt mit 5, 6 Attributen, mit Dezember, helle Farbe und so weiter. In Wirklichkeit sind das mehrere hundert Attribute, die da in Relation zueinander betrachtet werden und die ausgewertet werden. Und deswegen braucht man auch KI dafür.
Das ist gut, dass du das in einfachen Worten erklärt hast, Jessica. Dann können wir das alle gut nachvollziehen. Zu der ganzen Sache gehört auch 3D-Fitting. Was versteht man genau darunter? Und vielleicht, damit es richtig deutlich wird, wie lief das vorher?
Ja, also jetzt nochmal zusammengefasst, wo sind wir jetzt bisher in der digitalen Produktentwicklung angekommen? Wir sind ja jetzt durch KI-generierte Bilder am Anfang inspiriert worden, haben die dann digital bearbeitet in dem Editing-Tool. Dann haben wir nach Artikelzwillingen im Sortiment gesucht und mit Learning Collection getestet, ob diese neue Strickjacke dann Bestseller wird oder ein Ladenhüter. Und dann übergebe ich als Produktmanagerin in dem Prozess den Style, weil ich ja jetzt weiß, das wird ein Erfolg und er sieht genauso aus, wie er werden soll, übergebe ich den an die sogenannte technische Produktentwicklung. Fitting ist nun der Teil in der Wertschöpfungskette, in dem unser Bekleidungsstück, in unserem Beispiel eine Strickjacke, seine Passform erhält. Und ohne Digitalisierung läuft das ab mit super vielen Musterteilen, die kreuz und quer durch die Welt geschickt werden. Erstmal schicken wir ein Musterteil an unsere Lieferanten, um zu zeigen, wie das Produkt am Ende aussehen soll. Und die Lieferanten wiederum schicken uns Musterteile zur Produktionsfreigabe zurück, die wir dann physisch mit dem Maßband auf einem Messtisch ausmessen. Und wenn das nicht okay ist, dann geht das wieder zurück und so weiter und so fort. Und immer schön mit dem Flugzeug, so lange, bis wir die Produktion freigeben. Und dieser Prozess, der kostet Zeit, der kostet Geld und der ist auch in unserer CO2-Bilanz nicht das Vorzeigeobjekt. Und wenn wir diesen Prozess jetzt digitalisieren, dann nutzen wir dafür 3D-Systeme, um dem Style die nötige Tiefe auch zu geben und den nicht nur in 2D zu sehen. Und das kann man sich vorstellen wie Systeme, mit denen auch Trickfilme produziert werden, bei denen ja auch eine Tiefe erforderlich ist. Und ausgehend von einem Schnitt, von einem Produkt, stellen wir dann in 3D eine Simulation des Styles, beispielsweise jetzt eines Pullovers, und führen dann eine virtuelle Passformprüfung an einem Avatar durch. Das heißt, wir packen einen virtuellen Style auf eine virtuelle Figur, nämlich ein Avatar. Und der dahinterliegende Schnitt wird dann so lange angepasst und immer wieder abgeändert, bis dieser virtuelle Pullover auf den virtuellen Avatar passt. Das ist das, was wir 3D-Fitting nennen und wofür wir dann keine physischen Passformmuster mehr benötigen. Und damit ist dieser Prozess natürlich viel günstiger, es geht schneller und last but not least, er ist auch viel umweltfreundlicher.
Das überzeugt sofort. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, Jessica. Du hast gesagt, das Learning Collection Tool soll euch auch ein bisschen eine Vorhersage dazu geben, wie erfolgreich so ein Produkt denn wird, wie es performt, ob es ein Bestseller wird. Wie zuverlässig ist diese Prognose?
Die Prognose ist für, und wir sprechen über Mode, ne? Wir sprechen über Trends und Fashion. Diese Prognose ist überraschend zuverlässig. Das hätten am Anfang auch nicht alle gedacht. Wir haben die schon ziemlich lange im Einsatz. Wir haben die 2019 entwickelt, das heißt jetzt schon 5 Jahre im Einsatz. Und damals gab es tatsächlich Wetten bei uns im Haus. Und ich würde mal sagen, die eine Hälfte hat gesagt, wir machen ja keine Schrauben, wir machen Mode. Kannst du doch nicht vorhersagen. Wie soll ein Tool aus der Vergangenheit einen Modetrend vorhersagen? Und die andere Hälfte hat gesagt, lass uns das doch einfach mal probieren. KI war damals noch ein bisschen spooky, aber wir haben das einfach mal probiert. Und tatsächlich hat das von der ersten Minute an sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem in der Voraussage von Artikeln, die dann eher Ladenhüter werden würden, wenn wir sie gemacht hätten. Also gerade die schlechteren Artikel wurden sehr, sehr gut vorhergesagt, die wir dann auch aus dem Sortiment nehmen konnten. Das war natürlich großartig. Wieso haben wir das gemerkt, dass es dann schlechte Artikel gewesen wären? Weil wir die Artikel, die wir nicht aus dem Sortiment genommen haben, die sind dann wirklich schlechte Artikel geworden. So, und daran sieht man dann, das war eine gute Zuverlässigkeit. Auch die guten Artikel wurden gut vorhergesagt. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen anders aussehen bei Modeunternehmen, die High Fashion sind, die immer den allerneuesten Trend anbieten wollen. Aber wir haben ja die Trends, die tatsächlich unsere Zielkunden auch interessieren. Und mit unserem Modegrad, den wir anbieten, funktioniert dieses Tool tatsächlich total gut.
Die digitale Reise geht ja noch weiter. Stichwort ja. 3D-Webshop. Was versteht ihr darunter?
Jetzt gibt es natürlich einen riesengroßen Vorteil aus unserer 3D-Produktentwicklung, weil wir damit unsere Styles dann als 3D-Darstellung haben und damit für unseren Webshop nutzen können. Heißt, die erstellten 3D-Dateien können dann auch als Basis genommen werden für Produktdarstellungen in unseren verschiedenen Verkaufskanälen. Das sind dann computergenerierte Bilder. Die Dateien aus 3D werden dann nochmal so weit überarbeitet, dass die tatsächlich auch Webshop-fähig sind und damit dann Shootings ersetzen können, wo wir echte Kleidungsstücke auf echten Models, vor zum Teil echten Palmen, noch abbilden. Und diese Shootings, die ja auch sehr zeit- und kostenintensiv sind, die kann man dann mit diesen computergenerierten Bildern ersetzen. Und weiterer Vorteil ist auch, dass wir dann unsere Kunden, wenn sie uns ihre Körpermaße übermittelt, dann kann sie auch einen Avatar von sich selbst erstellen lassen und wir können eine 3D-Anprobe der Kunden, also quasi wie so eine 3D-Umkleidekabine mit unseren Kleidungsstücken dann bei der Kundin durchführen.
Konsequent, bis zum Schluss digitalisiert. Hört sich
End-to-End.
Ja, End-to-End, genau, das ist es. Jetzt haben wir es nochmal auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Jetzt habe ich gehört, 3D-Anprobe. Wie läuft das genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das können wir uns so vorstellen, dass unsere Kunden uns tatsächlich ihre Körpermaße, bestimmte Messstrecken übermittelt und wir dann einen digitalen Avatar von der Kundin erstellen können. Und jetzt haben wir die Riesenchance, dass wir dann für unsere Kundinnen die optimale Kleidergröße ermitteln können. Weil wir haben durch die 3D-Produktentwicklung die technischen Daten in 3D von unseren Produkten. Und wir haben die Daten der Kunden und können genau sagen, ist für sie die Größe S oder M oder L die richtige oder auch 38, 40, 42 und können der Kundin dann die richtige Größe gleich empfehlen. Und dann muss sie auch gar nicht mehrere Größen zur Auswahl bestellen, sondern nur die eine richtige Größe. Und das trägt natürlich auch maßgeblich zur Retourenreduktion bei. Und Versandhandel und Retouren, das ist ja immer so ein böses Thema. Eine Retourenreduktion ist natürlich das, was wir dann wirklich auch anstreben. Und für die Kunden hat es noch den Vorteil, dass sie dann nicht nur ein einzelnes Produkt bei uns anziehen kann oder anprobieren kann virtuell, sondern auch mal ein ganzes Outfit an sich testen kann. Wie sieht denn dieser bestimmte Pullover mit dieser bestimmten Hose in Kombination aus? Und dann kann sie so ganze Outfits anprobieren. Das ist dann auch tatsächlich jetzt für uns erstmal das Ende des virtuellen Ausflugs in die Produktentwicklung. Und ich würde sagen, das klingt wahrscheinlich für viele dann nach Zukunftsmusik. Das ist es aber nicht, zumindest nicht bei uns. Denn einen Großteil dessen, was ich gerade beschrieben habe, haben wir bei Bonprix tatsächlich bereits in der Umsetzung. Es ist eine Vision, aber wir haben schon viel davon tatsächlich auch in die Operative gebracht. Und alles andere, was ich geschildert habe, haben wir tatsächlich im Testing. Also wir sind schon ganz schön weit.
Das hört sich wirklich so an, dass ihr ganz schön weit seid. Das ist ja auch wirklich eine spannende digitale Reise. Gibt es etwas daran, was dich dabei überrascht hat? Wie was funktioniert? Wie gut es funktioniert vielleicht?
Also überrascht werde ich, glaube ich, jeden Tag. Das bringt der Job so mit sich und deswegen mag ich den auch so. Also am Anfang hat mich überrascht, dass andere Branchen schon so viel weiter sind mit Digitalisierung und dass bei uns erstmal gar nichts funktioniert hat, ne? Weil wir in der Fashion-Branche tatsächlich, als ich angefangen habe vor 6, 7 Jahren mit dem Thema Digitalisierung, da war uns die Automobilindustrie beispielsweise noch ungefähr 20 Jahre voraus, jetzt im technologischen Fortschritt. Da mussten wir ordentlich aufholen und überrascht hat mich, wie schnell wir wirklich aufholen konnten. Und da konnten wir natürlich auch profitieren von den Kenntnissen aus anderen Branchen und der Adaption auf die Fashion-Branche. Da wurden wir bestimmt jeden Tag ordentlich überrascht. Und einen weiteren und sehr, sehr positiven Überraschungseffekt, den hatte ich bei uns im Unternehmen vor ziemlich genau jetzt 2 Jahren. Das war nämlich der Launch von ChatGPT. Und das Thema KI wurde dann viel, viel eher und viel schneller und ganz plötzlich eigentlich als hilfreich und nutzbar und nicht mehr als spooky, unheimlich bedrohlich gesehen. Und das hat bei uns das Thema KI und die Akzeptanz von KI auch im Unternehmen richtig weit nach vorne gebracht. Und da bedanke ich mich sehr, sehr kräftig bei OpenAI, dass das diesen Sprung machen konnte.
Ja, das war ein Quantensprung für viele, würde ich mal sagen. Ja. Das bringt mich zu einer Frage, wie viel muss man eigentlich von KI verstehen, um es auch wirklich gut zu nutzen?
Ja, glücklicherweise, ich selbst verstehe jetzt von den Algorithmen, die dahinter stehen, auch nicht allzu viel. Also man muss einfach wissen, und so definieren wir auch unsere Use Cases, man muss wissen, wofür wir die KI einsetzen wollen. Welche Frage soll KI für dich beantworten? Welche Aufgabe soll KI für dich lösen? Und dafür muss man gar nicht unbedingt tiefes technisches Wissen haben. Nur wichtig, dass ich dann auch tatsächlich mit den Daten, die ich geliefert bekomme aus der KI, dass ich damit gut weiterarbeiten kann und dass ich die auch richtig interpretiere und dass ich auch weiß, welche Grenzen KI hat und was KI zum Beispiel vielleicht auch gar nicht richtig macht, sondern eben nur aus der Vergangenheit fortschreibt und wie ich dann auch diese Grenzen einzuschätzen habe. Denn am Ende machten wir uns ja immer noch Menschen unsere Mode und nicht KI. Und das ist auch wichtig, dass wir das so wissen, dass wir das so denken und dass wir das so leben und dass wir KI wirklich nur dafür nehmen, uns unsere Entwickler in den Prozessen zu unterstützen.
Okay, das habe ich verstanden. Ich würde jetzt nochmal gerne ein anderes Stichwort reinbringen. Im Handel sieht es ja durchaus schwierig aus, besonders in der Modebranche. Und jetzt das Reizwort. Welche Rolle spielt Shein für euch?
Shein schafft es, Modetrends extrem schnell und extrem kostengünstig an den Markt zu bringen. Dabei dann auch noch extrem effizient zu vermarkten. Und in dieser Kombination führt das natürlich dazu, dass sie unfassbar schnell große Marktanteile gewinnen. Auch der Markt, in dem wir unterwegs sind. Und natürlich stellt dann Shein auch für uns und für die gesamte Branche eine große Herausforderung dar.
Wie tretet ihr dem gegenüber? Ihr müsst dem ja irgendwie begegnen.
Ja, also ich persönlich finde ja, dass wir durch diese Dynamik, die da entsteht und durch diese ganz neue Geschwindigkeit, die da entsteht und durch den Druck, natürlich ein Risiko ist. Das ist ganz klar, aber gleichzeitig sehe ich das auch als Chance. Weil was macht das mit uns? Dass wir jetzt in diesem Wettbewerbsumfeld noch bestehen können, das macht uns dadurch flexibler. Wir müssen jetzt flexibler werden, wir müssen jetzt innovativer werden, wir müssen jetzt mehr über Digitalisierung nachdenken und sind gezwungen, über Prozesse nochmal ganz neu nachzudenken und nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch Verbesserungen dann schnell umzusetzen. Und auf der anderen Seite dann wäre ja auch ein paar Sachen besser, die Shein nicht so gut kann. Ne? Wir können uns darauf unsere Stärken fokussieren. Shein kann Geschwindigkeit und Preis, das können sie definitiv besser, aber wir haben Riesenvorteile bei Qualität, bei Nachhaltigkeit, bei Ethik. Und wenn wir es dann also so schaffen, unsere Prozesse zu verbessern auf der einen Seite und gleichzeitig der Kundin unsere Vorteile dann auch zu vermitteln, dann kann das am Ende eine Riesenchance sein und am Ende das eine Win-Position für uns.
Ich finde, das ist eine super Einstellung. Es kommen ja immer mal neue Player auf den Markt. Ich finde, ihr habt da echt eine tolle Einstellung. So, jetzt mal saisonal bedingt. Weihnachten steht vor der Tür. Was sind jetzt gerade eure Topseller, Jessica?
Unsere Topseller. Ich gucke jetzt mal kurz aus dem Fenster. Da draußen ist total ungemütlich, wie schon die ganzen letzten Wochen. Und das führt dazu, dass unsere Kunden gerade sehr gemütliche Artikel bestellt. Also ganz oben bei uns in der Hitliste sind kuschelige Pullover, warme Socken und jetzt in Verbindung mit der Weihnachtszeit haben die dann auch oft mal ein weihnachtliches Motiv. Also was wir auch haben, sind Ugly Christmas Sweaters und Funny Christmas Socks. Das ist das, was auch gerade gut läuft.
Ja, sehr schön. Das stimmt doch gleich so ein bisschen ein auf die Vorweihnachtszeit. Vielen, vielen Dank, Jessica, dass du uns so tolle Einblicke gegeben hast, auch in die Prozesse, die dahinter laufen. Davon hat man ja eigentlich sonst gar nicht so viel Ahnung. Ich halte meine Augen offen, fand das wirklich sehr spannend. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich das mit dir teilen durfte.
Das war die letzte Folge der EHI Retail Insights für dieses Jahr und ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, eine besinnliche Zeit mit Familie und Freunden und natürlich gute Erlebnisse im Handel. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ab dem 22. Januar sind wir jeden Mittwoch on air mit unserem Podcast. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!